beim lesewütigen Kaffeekränzchen zum Thema Regretting Motherhood kommen wir zum literarischen Geplauder. Zur Erinnerung, Tina hat meine Arbeit von Olga Raun vorgestellt, Rosemarie, eine beiläufige Entscheidung von Maren Wurster und Tommy Nightbitch von Rachel Yoder. In allen drei Romanen hadern Mütter mit der Mutterrolle. Beginnen wir vielleicht am Anfang, mit Schwangerschaft und Geburt, würde ich vorschlagen. Wie erleben das denn die Mütter in euren Romanen? Tina, du hast ja schon in deiner Besprechung eine ganz gute Stelle vorgelesen.
Ja, das war ist schon so ein bisschen auch ein eindrückliches Zitat gewesen. Also die Geburt wird von der Protagonistin Anna als was erlebt, wo sie quasi nur, es kommt glaube ich bei Rosemarie in dem Roman von Wurster auch vor, wo sie quasi sich selber nur so als Hülle wahrnimmt, wo das Kind eben 9 Monate gelebt hat, das Kind versorgt hat und in dem Moment, wo das Kind dann aus dieser Hülle rauskommt, ist sie eigentlich gar nicht mehr vorhanden oder gar nicht mehr nötig. Und es zieht sich eigentlich schon auch so mehr oder weniger durchs ganze Buch, dieses total ambivalente, einerseits eine sehr innige Beziehung zum Kind, auch während der Schwangerschaft, also dass man quasi eins ist. Da kommen auch Szenen drin vor, wo sie das Kind stillt, wo sie auch das Gefühl hat, es ist eigentlich ein Körper. Und andererseits dann durch die Geburt auch dieses, dass man so auseinandergerissen wurde und dass einem einfach was fehlt, dass einem ein Körperteil rausoperiert wurde.
Okay. Rosemarie, ganz ähnlich, glaube ich, ist es bei Maren Wurster.
Ja, wobei es ist natürlich alles nicht so reflektiert. Ne? Also die Lena ist völlig unvorbereitet, in Zustand gestolpert fast, kann man sagen, auf den sie nicht kennt, wo sie nicht weiß, wie sie reagieren soll. Die hat all das, was sie bis dahin gemacht hat, kann sie nicht mehr machen. Also feiern ihren Beruf, die war sehr ehrgeizig in ihrem Beruf, auch erfolgreich. Da ist sie, hat sie jegliche Präsenz verloren, auch in ihrer Beziehung. Und die Beziehung bestand schon auch, so wie ich das gelesen habe, schon auch in diesem gemeinsamen Feiern, auch mit den entsprechenden Drogen, die sie jetzt auch nicht mehr nehmen kann. Und sie kommt nicht klar mit der Veränderung ihres Körpers, dass er nicht mehr leichtfüßig und so, sondern schwer ist, dass sie wirklich auch auseinandergeht. Auch ihr Partner wohl das nicht so toll findet. Und dann endgültig durch die Geburt fühlt sie sich wie festgetackert. Also der Sohn ist halt, wenn er nicht gestillt wird, Streiter. Und deswegen stillt sie ihn ständig. Und jede Nacht kommt er stündlich, sie kann nicht mehr schlafen. Und sie fühlt sich nur noch als Gefäß und ja, kommt einfach nicht klar damit.
Das kann man dann, finde ich, schon nachempfinden.
Ja, schon. Aber es ist halt auch diese Verunsicherung, weil an irgendeiner Stelle sagt sie, auch ihre eigene Mutter ist nicht da, um sie zu unterstützen. Also sie ist praktisch die Letzte, die ihr helfen soll. Da ist wieder die Mutter.
Bei Nightbitch von Rachel Yoder, erfährt man da was über die Schwangerschaft auch schon?
Oder? Ja, man erfährt auch was. Es ist auch, es ist eigentlich ähnlich wie schon in dem gesamten Roman. Es geht immer um erste und zweite Natur. Ja? Also dieses Animalische, was diese Frau in sich trägt, erlebt sie eben auch bei der Geburt nochmal. Also hier heißt es, sie kann sich selbst in einen reinen, pulsierenden Urzustand zurückversetzen. Während der Geburt hatte sie dieselbe Freiheit erlebt. Sie hatte geschrien, geschissen und geflucht. Und im Notfall hätte sie sogar getötet. Also das ist so ihr Gefühl. Und sie empfindet die Geburt auch als so ein tiefes, inneres, animalisches Erlebnis. Ja, auch was Befreiendes, ja, weil sie kommt von einer Rolle in die nächste. Ja, aber schon kurze Zeit später merkt sie, dass sie, das ist halt eine rationale Frau eigentlich, ja, dass sie zwischen dieser Emotionalität und dieser Rationalität, da gibt es bei ihr kein Dazwischen, ja, es gibt keine Vermittlung, eigentlich zieht sich das ganze Buch durch, hier, das sind scharfe Kontraste.
Diese Tiermetapher kommt übrigens da bei Olga Raun auch mal vor, dass sie die Mutter irgendwann mal sagt, dass sie sich um ein Tier kümmern muss, was brüllt, also wo sie ihr Kind dann als Tier bezeichnet.
Ich habe das ja auch vorher gesagt in der Anmoderation, ne, dass das ja auch das ist, was Rousseau damals gesagt hat, oder wie quasi Mutterliebe und Mutterglück und so weiter definiert wurde. Das ist eben was ganz Natürliches, was Instinktives, was im Grunde, also er macht Tiervergleiche in dieser, genau, und ich denke, das sind, denke ich, schon auch Anspielungen wahrscheinlich darauf. Mich würde interessieren, warum empfinden denn die Frauen in den Romanen ihre Mutterschaft derart zwiespältig bis ablehnend? Geht es da vor allem um Überforderung? Geht es vor allem darum, dass man ein altes Leben aufgeben muss? Oder was lässt ihr heraus? Was sind so die Hauptgründe, Tina,
Bei Olga Rauen, meine Arbeit, ist die Situation so, dass, also die leben jetzt nicht ein total wohlhabendes Leben, sind beides eigentlich so freie Künstlerinnen. Der Mann ist Dramaturg, die Anna ist Journalistin und Schriftstellerin, die haben mal viel Geld, mal weniger Geld. Also das ist jetzt nicht so eine total abgesicherte Existenz. Sie sind auch so ein bisschen nomadisch, also sie ziehen dann mal von Stockholm nach Kopenhagen und wieder zurück, und also das könnte im Prinzip auch einfach so ein Kind könnte vielleicht eine finanzielle Überforderung bedeuten, aber das wird nicht so stark thematisiert. Was jetzt so das Zeitmanagement angeht, also sie lehnt auf jeden Fall ab, dass ihre Mutter sich auch mal kümmert, damit sie selber mehr Zeit hat, das will sie irgendwie nicht. Ich habe eher das Gefühl, das ist so ein bisschen, also auch ein bisschen so eine philosophische Überforderung, oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, abgesehen davon, dass sie auch psychische Probleme hat. Das habe ich in der Besprechung jetzt gar nicht, da bin ich jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Also sie hat auch wirklich große psychische Krisen während der Schwangerschaft und danach, dass sie Angstattacken hat, dass sie Depressionen hat, dass sie einfach nicht mehr richtig klarkommt. Und das hat jetzt mit der Situation an sich nicht unbedingt was zu tun. Oder es lässt sich, es gibt keine Rückschlüsse, ihr geht es einfach nicht gut. Und dann ist einfach ihr größtes Problem, glaube ich, sich als Schriftstellerin und als Mutter verstehen zu können. Das funktioniert irgendwie einfach nicht. Auf der einen Seite als Schriftstellerin die Welt zu beschreiben, zu betrachten, drüber nachzudenken, und auf der anderen Seite mit diesem Kind, was quasi ein Teil von ihr selber ist, so mitten im Leben zu stehen, vielleicht ist, damit kommt sie irgendwie nicht richtig zurecht, abgesehen davon, dass sie weniger Zeit hat. Es gab aber auch ein paar Szenen im Buch, wo es so eine ganz selbstvergessene Zufriedenheit gab. Also es gibt seitenlang Beschreibungen, wie sie Wäsche wascht und wie sie die verschiedenen Stapel, Kochwäsche, Handwäsche sortiert, und wo man so das Gefühl hat, es ist so, ja, so eine ganz selbstvergessene Glückseligkeit und ein Aufgehen in der Arbeit. Also das gibt es da auf jeden Fall auch. Also sehr ambivalent.
Vielleicht, wenn man den Kopf mal abschaltet. Keine Ahnung. Wie ist es denn bei Maren Wurst? Da ist da die tatsächliche Überforderung das Hauptproblem oder was?
Also ich habe das schon so gelesen, dass es die völlige Überforderung ist, aber der entscheidende Satz ist ja schon der, dass sie jenseits des Hungers ihren Sohn nie wird sättigen können. Diese Erkenntnis führt sie ja dann letztendlich, und ich meine, das ist vielleicht ähnlich wie bei deinem Roman, dass sie einfach psychisch auch einfach nicht in der Lage ist, für dieses Kind da zu sein, diese Rolle auszufüllen. Und sie gerät ja dann auch in so einen Wahnzustand, wo sie da in diesen Schrank flüchtet und da wirklich tagelang sich aufhält und sich von nur ihrer eigenen Milch ernährt. Also sie ist vollständig überfordert, überhaupt nicht vorbereitet, hat überhaupt keine Unterstützung und leidet extrem unter dieser sozialen Deklassierung ein Stück weit, ne? Weil das ist ja schon so, du bist zurückgeworfen auf dein Kind, und wenn das Kind dann auch einfach so fordernd ist, wie jetzt in dem Roman beschrieben, dann ist sie einfach nicht in der Lage dazu, und das erkennt sie, und deswegen geht sie, und ich finde das eine sehr mutige Entscheidung.
Ja, aber auch eine krasse Entscheidung. Ja. Ja. Ich finde es eine krasse Entscheidung. Wobei man nicht weiß, ob es die bessere ist tatsächlich. Das weiß man einfach nicht. Wie ist es denn bei der Rachel Yoda? Geht es da vor allem um Selbstverwirklichung und dass das nicht mehr möglich ist? Oder weil du hast ja gesagt, sie ist so eine Mittelklassefrau. Du hast dich ja gewundert in deiner Besprechung, warum sie sich nicht einfach Unterstützung kauft. Wenn man Geld hat, ist das ja möglich.
Ja, es sind so, es fängt so an, dass sie ja erstmal überfordert ist. Ja? Ja. Also sie kommt dann, sie macht ja beides. Sie ist Galeristin, geht in ihren Beruf auf und versucht die Mutterrolle damit zu verbinden. Und da scheitert sie. Auch deswegen, weil ihr Mann klassisch die ganze Woche weg ist. Er kommt, ist eigentlich praktisch nur am Wochenende da. Deswegen trifft sie dann eine andere Entscheidung. Ja? Und in dieser Entscheidung wird aus der Überforderung eigentlich eine Unterforderung. Ja. Also sie kommt damit nicht klar, ja, sie langweilt sich im Grunde genommen, sie ist ständig mit diesem Kind allein und sie schafft es halt, warum auch immer, nicht sich mit den anderen Müttern dann irgendwie so zusammenzuschließen, Sandkastenfreundschaften zu machen, ja. Tupper-Partys und was... Keine Ahnung.
Was man da so machen könnte.
Keine Ahnung. Kinderwagen-Rallys, ja, was ich immer gemacht habe, ja. Also das macht sie alles nicht. Und toll ist aber an dem Buch, es wird diese ganze Rolle wird auch sehr klar und glasklar sozusagen rationalisiert hier auch. Also es steht dann praktisch, es gibt Abschnitte, die sind geradezu essayistisch dazwischen, ja. Und dann kommen halt diese animalischen Ausbrüche, ja, und konterkarieren das. Es ist eigentlich, ich wusste am Anfang nicht, ob mir das so gefällt, aber mittlerweile finde ich, das darf man. Das darf sie.
Genau, zu diesen essayistischen Abschnitten geht es da auch um den Erwartungsdruck, den Mütter ja ausgesetzt sind, eben, dass du sollst eigentlich glücklich sein, wenn du Mutter bist, ja. Du sollst eine ganz besondere Art der Liebe empfinden, nämlich Mutterliebe. Nur Mutterliebe gibt es übrigens im Duden, Vaterliebe gibt es nicht im Duden, ja. Man soll sich dauernd mit dem Kind auch beschäftigen und so, wenn man das alles nicht tut, ist man Rabenmutter. Also ist beschäftigt sie sich auch mit diesem Druck?
Würde ich so nicht sagen, weil sie scheitert ja hauptsächlich daran, dass sie sich in eine soziale Situation begibt, wo sie mit diesem Kind alleine ist und das einfach nicht, also sie fühlt sich auch da rein gezwungen, ja, weil das klassisch ist, der Mann verdient mehr Geld. Sie hat eigentlich die bessere Ausbildung, sie hat akademisch, ist sie viel höher ausgebildet, aber er verdient halt einen Haufen Kohle und sie ist dann Mutter. Und von daher, ich würde sagen, sie scheitert daran, dass die gesellschaftlichen Erwartungen eigentlich sind, dass man zu funktionieren hat und sie funktioniert einfach nicht. Mhm. Sie funktioniert nicht.
Ja.
Ja, es klappt nicht bei ihr. Ja.
Aber warum kauft sie sich nicht Hilfe?
Es gibt eine Passage, die darauf hindeuten lässt, und das wäre für mich so ein Grund, wo ich das Buch dann doch scheiße finde. wo es so ein bisschen auf die Tagesmütter und auf Kinderbetreuung generell so in so einem eher Nebensatz wird da eingedroschen. Ja.
Okay.
Also wird gesagt, ja, die sind so. Da kommen die Kinder sozusagen in Teufelsküche. Ja.
Also ist das dann aus Ihren Gedanken heraus so beschrieben oder das aus einem Off-Ton?
Nee, das ist schon aus Ihren Gedanken heraus beschrieben. Ja, ja. Gut, es ist so ein bisschen, man könnte es so interpretieren. Ja. Ja. Das ist sicher nicht, also ich denke auch in so bestimmten ländlichen Bundesstaaten in den USA könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da Kinderbetreuung gar nicht so angesagt ist. Ja, das kann ich aber so, Ohio, ich kann es schlecht beurteilen. Vielleicht weiß Tina mehr darüber.
Aber es muss nicht die Meinung der Autorin sein, wenn sie es...
Nein, es muss nicht.
Von da sollte man Protagonistin in der Gedankenwelt legt.
Von daher soll man auch vorsichtig sein. Das ist natürlich auch Literatur, ja, darf man nicht vergessen. Genau. Und dafür ist es dann schon ziemlich interessant. Es gibt so eine
ganz kleine Szene auch bei Olga Raun, dass sie ihr Kind mal holen muss bei der Kinderbetreuung, weil es krank ist, wo man dann auch so ein bisschen das Gefühl hat, sie ist jetzt eigentlich so die bessere Person, sich um das Kind zu kümmern. Natürlich, wenn es krank ist, klar wollen die in der Kindertagesstätte wahrscheinlich auch ihn lieber zu Hause wissen, aber das hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass die eigentlich jetzt nicht so richtig mit dem klarkommen und die Mutter ist eigentlich die Person, die jetzt gebraucht wird, sozusagen.
Aus ihrer Sicht.
Ja, also es ist so ein bisschen nicht total explizit, aber.
Okay. Ja. Ist denn sonst bei der Olga Raun dieser Erwartungsdruck, wird der thematisiert? Macht sie sich diesen Druck, die eine oder zwei Frauen, die da schreiben?
Ja, also es kommt auch mal bei der Geburt, also bei der, wo die Geburt beschrieben wird, kommt es auch drin vor, wird es auch explizit gesagt, dass erwartet wird, dass die ganzen Schmerzen in dem Moment, wo man das Kind dann im Arm hält, vergessen sind. Und während der Wehen hat man vielleicht gedacht, nie mehr mache ich sowas oder wie konnte ich nur. Und wenn man in dem Moment, wo man dann das Neugeborene auf dem Bauch liegen hat, ist das alles vergessen. Es war bei ihr nicht so. Mhm. Und da hat sie dann schon so ein bisschen an sich selbst auch gezweifelt. Mhm. Und sonst, es ist einfach, glaube ich, auch sehr schwierig für sie gewesen, so einen Alltag zu organisieren. Mhm. Also manchmal war es dann eher so ein bisschen übertrieben mit dieser Waschorgie oder sowas, aber einfach so einen gewöhnlichen Alltag, was man eben von Menschen erwartet, die sich um Kinder kümmern, ob das jetzt Väter oder Mütter sind, die kriegen das halt geregelt und sie kriegt es halt nicht so richtig geregelt. Mhm. Und sie weiß, dass es erwartet wird, aber sie kriegt es nicht richtig hin.
Ich glaube, es ist eher die Norm, dass man es nicht hinkriegt, ehrlich gesagt, aber weil, gut.
Also ich könnte jetzt sagen, dass die es eigentlich hinkriegt hier bei Rachel Yoda in The Night Bitch, eigentlich kriegt sie es hin.
Wie ist es denn bei der Maren Wurst? Da wird da irgendwas verhandelt in der Metaebene, Druck auf ihr lastet.
Die Lena in Beiläufige Entscheidung, die erwartet es von ihrem Partner. Mhm. Und der Partner weigert sich, das zu geben. Der sorgt aber dafür, dass sie jetzt zum Beispiel eine Babysitterin drei Stunden am Tag bekommt, aber die Babysitterin, da fühlt sie sich auch wieder total verunsichert, weil sie sagt, der abschätzige Blick, mit der die Babysitterin sie betrachtet, weil sie ihr Kind nicht gestillt kriegt gescheit, dass sie nicht ruhig kriegt, dass sie es nicht richtig baden kann und so weiter. Die sind alles so Sachen, diese zutiefste Verunsicherung bei ihr, die sich auch in so Kleinigkeiten dann ausdrücken, dass sie einfach ihrer Rolle nicht gerecht wird. Ob sie jetzt, dann geht sie in Gymnastikkurs und das Kind schreit und sie wird nie wieder dahin gehen, weil sie einfach diesen Gymnastikkurs nicht belegen kann. Sie kann eigentlich nirgendwo hingehen. Und tatsächlich verlässt sie ihren Sohn, glaube ich, schon sehr, sehr früh. Ich kann es nicht sagen. Also es bleibt im Ungefähren. Aber ich glaube, er ist wirklich noch sehr klein, als sie geht. Mhm. Weil sie früh merkt, es geht. Es ist eine völlige Überforderung und es wird ihm wahrscheinlich nicht besser gehen.
Ich habe mich schon vorher gefragt, als du gesagt hast, sie denkt, sie kann ihn nur physisch versorgen, aber nicht psychisch, das, was er sonst noch so zum Aufwachsen braucht, kann sie ihm nicht geben. Ja? Da habe ich mich schon gefragt, was so in ihrem Kopf steht, was sie denkt, was sie alles geben muss eigentlich. Ja? Was sie denkt, was sie alles bieten muss, damit dieses Kind aufwachsen kann.
Ich denke eigentlich, dass bevor sie nicht wieder in ihre Gänze zurück kann, also als Person, die im öffentlichen Leben steht, die irgendwie ihren Beruf ausüben kann, die eine erfüllte Beziehung leben kann mit erfülltem Sex, das geht es auch drum, solange kann sie nicht die andere Rolle ausfüllen. Und das finde ich, das sind so diese Gegensätze, die da stehen. dass sie diese absolute Reduktion auf eine reine Milchproduktion letztlich, ne, auf dieses reine Versorgen und Nähren und so weiter, diese Hülle, dass sie es nicht mehr als Person vorhanden ist. Mhm. Und als wenn man als Person nicht mehr vorhanden ist, kann man das nicht weitergeben. Also all das, was noch dazu kommt.
Ich möchte euch vielleicht abschließend, weil wir kommen schon wieder zum Ende, noch ein bisschen zu den Formen fragen der Bücher, weil alle drei Romane haben ja literarisch ganz besondere Formen und Stile gewählt. Wie gelungen findet ihr das denn bei euren Romanen, Tina? Dein Roman kommt, also ist das überhaupt ein Roman?
Ja, ich würde sagen, ja. Also ist es sicherlich, ach, oder dieses Spekulieren, ob es autobiografisch ist oder nicht, muss man, ja, kann man ja einfach lassen. Es ist eine sehr, sehr spezielle Form auf jeden Fall. Also es ist jetzt eben kein Roman, der so starr komponiert wurde mit einem Anfang, einer Mitte und einer Auflösung am Ende, und sondern es ist ein totales Textwirrwarr erstmal, und es wird ja am Ende auch so ein bisschen, wird man so drauf vorbereitet als Leserin, das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man so ein bisschen erfährt, was hat es mit diesen Texten auf sich, also irgendjemand hat die bekommen und versucht die zu ordnen, und dann wird auch, glaube ich, in einem Kapitel nochmal ganz klar gesagt, um die geht's, die ist so und so alt, die ist schwanger, die ist verheiratet, die, also dass man so ein bisschen Orientierung hat. Und dann fängt es aber schon an, so ein bisschen unklar zu werden, wer sind eigentlich jetzt diese zwei Personen. Aber also für mich hat das jetzt für den Lesefluss überhaupt nichts ausgemacht. Ich finde das manchmal auch nicht schlimm, wenn man jetzt so ein bisschen verwirrt wird von Romanen. Man muss nicht eine Geschichte verstehen. Die Geschichte ist ja total schnell erzählt. Es ist einfach also eine Frau, die schwanger wird und damit nicht zurechtkommt. Und aus unterschiedlichen Gründen. Also man verpasst jetzt nichts. Also es ist jetzt nicht ein Roman mit wahnsinnig vielen Personen, wo man immer wissen muss, wer ist das jetzt und so.
Glaubst du, das spiegelt auch so ein bisschen ihr inneres Chaos wider, dieses...
Also das auf jeden Fall. Und sie hat, glaube ich, tatsächlich auch an einer Stelle im Buch mal gesagt, dass für sie diese starre Form eines Romans entsprechen würde einer der althergebrachten Form einer Kleinfamilie zum Beispiel, ne? Vater, Mutter, Kind oder Kind, zwei Kinder, dass das halt so eine altmodische, starre Form ist, und dem würde diese starre Form eines Romans entsprechen, und bei ihr ist es halt eher alles ein bisschen unklarer, und die Zeit ist eben auch nicht mehr so, und für sie war das dann die richtige Idee, das so zu gestalten.
Wie ist es bei Maren Wurst? Man kann ja das, ich muss das vielleicht mal erklären. Also, man stellt das Buch auf den Kopf, ne, liest die eine Geschichte, nämlich die der Mutter, von der einen Seite, dann dreht man das Buch um und liest die
Geschichte vom Sohn auf der anderen Seite. Also es ist dem Zufall eigentlich überlassen, welche Geschichte man anfängt. Es ist eigentlich sind es zwei Novellen. Ich würde es nicht als Roman bezeichnen. Es sind zwei Novellen, und je nachdem, wo du es aufschlägst, fängst du halt die eine Geschichte oder die andere Geschichte an. Und dass es in der Mitte aufeinander zuläuft, das hat halt schon so dieses, ja, vielleicht die Hoffnung, dass es, dass eben aus diesem Konrad doch was geworden ist und sie sich dann in irgendeiner Form treffen. Das ist praktisch so die Hoffnung, dass es eben dann doch noch eine Verbindung gibt. Mhm. Also denke ich, dass das damit, also auch der Form, die Form ist praktisch das ausdrückt, dass es so in der Mitte zusammenläuft.
Jetzt ganz kurz, ja, Tommy.
Das Buch von Rachel Yoda, die Night Bitch, ist radikal, sie ist schnell, sie ist rasant, ja, sie hat ein Tempo, ist auch gut geschrieben. Es ist sehr ungewöhnlich zu lesen, ja, also man wird ein paar Szenen, es gibt noch mehr Szenen, ich habe ja einem auch mal Kostproben geliefert, es gibt noch mehr Szenen, die schon, ja, einen mitnehmen können, also als Peter, wenn ich jetzt bei Peter wäre, ja, bei der Tierschutzorganisation, da würde es mir vielleicht, denen kann ich vielleicht dieses Buch nicht ganz empfehlen.
Ja. Okay, dann sag doch nochmal bitte gerade, wie dein Buch heißt, dann machen wir noch diese Runde.
Ja, ich habe gelesen Night Bitch von Rachel Yoda aus dem Klett-Cotta Verlag, ist 2023 erschienen, hat 300 Seiten. Ist eine gebundene Ausgabe, kostet 24 Euro und ist hervorragend übersetzt von Eva Bonnet.
Und ich habe vorgestellt das Buch Meine Arbeit von Olga Raun. Aus dem Dänischen übersetzt wurde es von Alexander Sitzmann und Clara Sondermann. Es ist 2024 im März Verlag erschienen, hat 459 Seiten und kostet 29 Euro.
Und ich habe gelesen Eine beiläufige Entscheidung von Maren Wurster, erschienen im Hansa Verlag 2022 und kostet 22 Euro, ist auch gebunden.
Vielen Dank. Das war das lesewütige Kaffeekränzchen. Danke fürs Zuhören und danke an Eva an der Technik. Bei Radio Dreieckland wird die Sendung am Freitag um 11 wiederholt. Grüße auch an die Zuhörenden anderer freier Radios. Dort werdet ihr natürlich am Freitag vergeblich warten. Dafür gibt es aber im August wieder ein lesewütiges Kaffeekränzchen mit historischen Romanen zur Hexenverfolgung. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss. Tschüss.